Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Makler am Mikro. Mein Name ist Andi Heinrichs und heute haben wir ein spannendes Thema. Heute geht es nämlich um Immobilien zu Lebzeiten verschenken. Ein ganz wichtiges Thema. Hierzu habe ich mir auch noch einen Experten eingeladen. Andere kennen ihn schon aus anderen Folgen, unseren Steuerberater Nico Fuchs. Nico, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo Andi, schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Mein Name ist Nico Fuchs, ich bin Steuerberater und habe eine eigene Kanzlei in Münster und ich komme aus dem Bereich Private Client, das ist die Besteuerung von vermögenden Privatpersonen und da habe ich vermehrt auch mit Immobilienvermögen und Erben und Schenken zu tun, natürlich auch mit Schwerpunkt Immobilien, aber auch im Bereich Kapitalvermögen oder sowas und deswegen freue ich mich, dass du mich heute wieder eingeladen hast.
Dann starten wir auch gleich, Nico. Was ist denn bei der Übertragung von Immobilien zu Lebzeiten zu berücksichtigen? Fass das mal so kurz zusammen, was da wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall ist es sinnvoll, sich Gedanken dazu zu machen, weil im Rahmen der Schenkung habe ich natürlich tolle Gestaltungsmöglichkeiten, die ich bei der Übertragung auf die nächste Generation berücksichtigen kann. Und die habe ich natürlich im Rahmen der Vererbung nicht mehr. Da ist der Status quo einfach, wie er ist. Aber im Bereich der Schenkung kann ich einfach gestalten. Also deswegen ist es, ja, ich sag mal, auch so eine Herzensangelegenheit und ja, einfach auch ein Stück weit mein Lieblingsfeld, weil ich da einfach sehr, sehr viel gestalten kann und ich sag mal, tatsächlich auch meinen Mandanten sehr viel helfen kann, Steuern zu sparen letztlich. Also ich sag mal, ich persönlich halte einfach die Schenkungssteuer für eine ja, nicht unbedingt gerechte Steuer. Ja, das ist am Ende natürlich bereits versteuertes Geld, was, ja, ich sag mal, letztlich eine Wertminderung, zu einer Wertminderung führt. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich meinen Mandanten helfen kann und wir gestalten können, dass einfach Vermögen auf die nächste Generation, ja, ohne Steuer oder mit geringerer Steuer letztlich verschenkt werden kann.
Wann sollte man denn dieses Thema angehen? Gibt es da Grenzen für die Höhe, Alter? Ab wann sollte man damit einfach beginnen, sich auseinanderzusetzen?
Ja, also ich sage mal, das ist natürlich abhängig von der Höhe des Vermögens. Und bei kleineren Vermögen, wo man noch innerhalb der Freibeträge und sowas liegt, da macht es mit Sicherheit Sinn, sich über ein Testament oder sowas Gedanken zu machen. Da muss man, ich sage mal, jetzt zu Lebzeiten vielleicht noch nicht so viel steuern, aber bei größeren Vermögen macht es auf jeden Fall Sinn, sich Gedanken zu machen. Und da rate ich, ich sag mal, meinen Mandanten, ich sag mal, mit Mitte, Ende 40, aber ich sag mal so wenigstens so um die 50 herum, sich Gedanken zu machen, wie man denn auf die nächste Generation übertragen möchte, damit, ja, ich sag mal, einfach so wenig Steuer wie möglich, so wenig Erbschafts- und Schenkungssteuer wie möglich anfällt.
Und da sind wir schon genau im Thema. Jetzt ist es für mich immer wichtig zu wissen, wie sind die Abläufe, die Schritte, um das zu machen. Ich bin 50 Jahre alt, ich bin jetzt keine 50, aber wäre ich 50, welche Schritte gehe ich jetzt an, um das zu Lebzeiten noch zu regeln?
Ja, also im ersten Schritt empfehle ich mal, dass man eine grobe Wertermittlung des vorhandenen Vermögens, insbesondere auch des Immobilienvermögens, macht. Also zum Beispiel gerade bei der Immobilienbewertung, das können ja, ich sag mal, die wenigsten letztlich selbst. Ne? Die haben vielleicht eine Idee, was es wert sein könnte, aber man sollte das im Zweifel ein bisschen verifizieren. Und da wäre zum Beispiel, ich sag mal, der regionale Makler oder der Gutachter eine Möglichkeit, um das Immobilienvermögen zu bewerten. Und wenn man das dann am Ende gemacht hat und ich sag mal, Werte hat und weiß, wie hoch sein Vermögen ist, dann sollte man sich an einen Steuerberater wenden und da letztlich eine Beratung in Anspruch nehmen, damit die steuerlichen Möglichkeiten besprochen werden können. Und wenn man sich da Gedanken zugemacht hat, dann sollte man im Nachgang zum Rechtsanwalt oder Notar für die Vertragserstellung gehen.
Wir erleben immer wieder im Tagesgeschehen, dass oft nicht gewusst wird, wie man anfängt. Das heißt, wir haben jetzt einen Fahrplan für jeden, der dazuhört. Der Fahrplan ist, Immobilie als erstes zu bewerten. Makler, Gutachter, richtig. Zweitens Termin mit dem Steuerberater, drittens Rechtsanwalt oder zum Notar.
Genau, also da gibt es ja auch, ich sag mal, Rechtsanwalt macht dann Sinn, wenn man, ich sag mal, kompliziertere Konstrukte haben will, bei denen, ne, also ich sag mal, man sollte sich natürlich nicht nur allein durch die Steuer leiten lassen, Vermögen zu übertragen, sondern da geht es natürlich auch eventuell um rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und häufig ist es so, dass Steuerrecht und Zivilrecht da auch nicht korrelieren, sondern ich sag mal, man. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es am Ende nicht.
Ja.
Ne? Also man muss sich am Ende im Klaren darüber werden, ich kann es steuerlich total super optimieren, aber vielleicht ist es gar nicht das, was ich will. Ja? Andersrum kann ich auch sagen, okay, ich kann zivilrechtlich alles gestalten, wie es irgendwie geht, aber steuerrechtlich ist das vielleicht eine Katastrophe. Und deswegen sollte man da natürlich gucken, dass man Steuerberater und Rechtsanwalt in ein Boot holt, und dass man, aber wie gesagt, deswegen meine Empfehlung im ersten Schritt mal, sich von einem Steuerberater beraten lassen, dass man einfach weiß, von welchen Größenordnungen redet man, braucht man überhaupt eine komplizierte Gestaltung oder ja, wie soll das da ablaufen? Und dann geht man dann zum Rechtsanwalt oder wenn es eben einfach gelagerte Fälle sind, da kann aber dann der Steuerberater auch schon Hinweise geben, dass er sagt, okay, pass auf, also der Fall, der ist relativ eindeutig, da kann reicht der Notar als Berater und Ersteller des Vertrags. Wenn es aber natürlich komplizierter ist, sollte man sich halt da im Zweifel einfach an den Rechtsanwalt wenden.
Durch die Jahrzehnten oder durch die Vergangenheit und die steigenden Preisen sind bei vielen meiner Kunden hohe Vermögen entstanden, einfach dadurch, dass sie die Immobilie besessen haben. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, hat dieses Vermögen optimiert zu übertragen?
Genau, also im ersten Schritt haben wir ja jetzt dann mal einen Wert für das für die Immobilie oder für das Vermögen. Und da fällt ja jetzt noch nicht direkt Steuer drauf an, sondern da ist es ja so, dass wir auch noch Freibeträge kennen und teilweise auch Wertabschläge. Also zum Beispiel ist hier dann zu nennen, dass wenn ich eine vermietete Immobilie verschenke oder es geplant ist, diese Immobilie zu verschenken und wenn das schon zu Zeiten des Schenkers geplant war, diese Immobilie nachweislich zu vermieten, also der seine Vermietungsabsicht nachweisen kann, dann gibt es da zum Beispiel einen Wertabschlag von 10%. Das heißt also am Ende sind nicht 100% der Immobilie, des Immobilienwerts anzusetzen, sondern nur 90%. Und wenn dann diese Immobilie letztlich übertragen wird, dann werden da noch entsprechende Freibeträge von abgezogen. Also wir sprechen da von Freibeträgen unter Ehegatten von 500.000 Euro, von Kindern von 400.000 Euro, Enkel von 200.000 Euro und alle anderen liegen bei 20.000 Euro Freibetrag.
Das heißt, auch der Onkel, die Nichte und so weiter gehören zu der letzten Kategorie und das ist nur ein Freibetrag von
Genau,
20.000.
da ist nur leider nur ein Freibetrag von 20.000 Euro, obwohl die auch in meinen Augen immer noch zu näheren Angehörigen zählen, aber tatsächlich werden die behandelt wie fremde Dritte. Das heißt, die haben tatsächlich nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Freibeträge alle 10 Jahre wieder aufleben. Das heißt also, man kann alle 10 Jahre zu diesem Freibetragswert etwas übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die 2 Millionen wert ist, ja, und ich ein Kind habe, dann kann ich, wenn ich das über 50 Jahre strecke, die Immobilie am Ende trotzdem steuerfrei vererben oder verschenken.
Deswegen
Vererben ist ein
frühzeitig,
bisschen schwierig, sterben kann man nur einmal.
aber deswegen frühzeitig sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Genau.
Du kennst mich ja, Nico. Ich bin absoluter Freund von Beispielen. Lass uns mal eins durchspielen. Ich habe eine Immobilie, die hat einen Wert von 800.000 Euro. Ich bin verheiratet und ich habe ein Kind. Welche Möglichkeiten habe ich denn, die Immobilie jetzt schon an mein Kind zu übertragen?
Ja, man könnte natürlich in dem Moment jetzt darüber nachdenken, die Immobilie direkt an sein Kind zu verschenken. Allerdings würde das mit den Freibeträgen halt nicht hinhauen. Das heißt, man muss jetzt irgendeinen anderen Weg finden. Und da möchte ich jetzt so ein paar Beispiele aufführen, die möglich wären. Also im ersten Schritt könnte man darüber nachdenken, die Immobilie nicht unmittelbar an sein Kind zu übertragen, sondern man hat ja auch noch einen Freibetrag gegenüber seinem Ehegatten, wenn es jetzt vorher keine Vorschenkungen oder sowas gab in den letzten 10 Jahren, dann hätte man da noch den Freibetrag von 500.000 Euro an den Ehegatten und die 400.000 Euro an das Kind. Das heißt also, du hast den Immobilienwert von 800.000 Euro angesprochen. Die Hälfte der Immobilie kann ich direkt an mein Kind übertragen. Das heißt also, 400.000 Euro Freibetrag wären damit voll verbraucht, aber steuerfrei. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit den anderen 400.000 Euro, also mit den anderen 50% meiner Immobilie? Und da könnte man jetzt drüber nachdenken, die an seinen Ehegatten zu verschenken. Und dieser Ehegatte verschenkt diese weiteren 50% an das Kind. Wichtig dabei ist, man darf das nicht zur Auflage machen, sondern das muss die freie Entscheidung des Ehegatten bleiben, dass der diese Immobilie an das Kind weiter verschenkt. Also es nennt sich sogenannte Kettenschenkung. Das ist auch durch die Gerichte letztlich abgedeckt, dass diese Kettenschenkungen möglich sind. Meine Empfehlung ist dabei, dass man das nicht unbedingt direkt in der gleichen Urkunde, beziehungsweise das ist sogar tatsächlich schädlich, aber das ist auch, man auch nicht unbedingt im gleichen Termin mit dem Notar macht, sondern da einfach ein paar Tage vergehen lässt, dass der Ehegatte tatsächlich auch die Möglichkeit hat, nachweislich ein paar Tage drüber nachzudenken, ob er denn wirklich seine freiwillig geschenkt bekommenen 50% der Immobilie auch wirklich weiter verschenken möchte. Weil wenn es zur Auflage gemacht wird, dann wäre das die Auflage des Schenkers und dann wäre das ebenfalls ein Problem. Aber wenn man das jetzt in einer Kette verschenkt und jeder hat aber den freien Willen, die freie Möglichkeit, es weiter zu verschenken oder was auch immer damit zu tun, dann ist das von der Rechtsprechung gedeckt. Und dann könnte man, wie gesagt, im Rahmen dieser Kettenschenkung die zweiten 50% über den Ehegatten ans Kind verschenken und hätte somit die Immobilie steuerfrei übertragen.
Jetzt hake ich da nochmal kurz ein. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meinen 50% von mir schon mal an mein Kind zu übertragen, die anderen 50% an meine Frau. Mhm. Da reichen ja beide Freibeträge aus. Und meine Frau macht es dann irgendwann an das Kind.
Genau.
Aber wird es auch gehen, dass ich zuerst 50% an meine Frau übertrage und wir dann gemeinsam später dann die Übertragung ans Kind machen? Weil dann hat ja jeder 400.000.
Auch die Möglichkeit besteht. Also die Reihenfolge ist egal. Okay. In welcher Richtung man das macht, ob man zuerst an seine Frau überträgt und dann im zweiten Termin beide quasi die Übertragung an das Kind vornehmen, da ist die Reihenfolge irrelevant.
Was unsere Zuhörer aber am meisten interessiert, glaube ich, ist tatsächlich das Thema, wenn der Wert der Immobilie über die Freibeträge kommt. Haben wir ja gehört, 500.000 an die Ehegatten, 400 und 200.000 Euro an die Enkel. Wenn das übersteigt, welchen Gestaltungsspielraum habe ich denn dann noch?
Ja, also man könnte natürlich darüber nachdenken, das hat natürlich auch einen zivilrechtlichen Hintergrund und deswegen hatte ich gesagt, also der Rechtsanwalt oder der Notar, die sollten da dann einfach auch mit einbezogen werden und man sollte sich auch da nochmal beraten lassen, aber möglich wäre zum Beispiel ja den Wert der Immobilie über einen Nießbrauch oder ein Wohnrecht im Wert zu mindern, weil dann wird der Wert des Nießbrauchs oder des Wohnrechts letztlich kapitalisiert, über je nachdem, wie lange man, ob man das zeitlich befristet oder ob man es bis ans Lebensende macht. Und dieser Wert dieses Nießbrauchs, der mindert den Wert der Immobilie. Das heißt also, möglicherweise kann man damit einen über dem Freibetrag liegenden Immobilienwert unter den Freibetrag drücken. Das hat aber natürlich auch, ich sag mal, zivilrechtliche Konsequenzen. Mhm. Nämlich im Rahmen des Nießbrauchs zum Beispiel steht ja dann dem Schenker stehen ihm weiterhin die Erträge zu.
Magst du mal kurz ausführen den Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnrecht?
Genau, also ich sag mal, bei einem Wohnrecht ist es daran gebunden, dass der Schenker in dieser Wohnung wohnt. Das heißt, wenn er auszieht, ist das Wohnrecht quasi verwirkt. Beim Nießbrauch ist das anders. Beim Nießbrauch erhält der Nießbrauchnehmer letztlich immer die Früchte aus der Vermietung oder sowas. Also er hat die Möglichkeit, dort selbst drin zu wohnen. Oder wenn er dann sagt, okay, ich ziehe jetzt aus, ich ziehe in eine eigene Wohnung oder ich gehe ins Altersheim oder was auch immer und diese Wohnung wird vermietet, dann gehören ihm weiterhin die Mieterträge. Also die sind dann eben nicht bei dem Beschenkten, also bei dem Kind, anzusiedeln, sondern die sind dann am Ende immer noch bei dem Schenker anzusiedeln. Und wenn das zum Beispiel bis ans Lebensende geht, ja, dann hat man sehr, sehr lange letztlich nichts von der Immobilie, weil die Immobilie, häufig wird das ja dann daran gekoppelt, auch dass die Immobilie nicht veräußert werden darf, solange der Schenker noch lebt oder sowas. Beleihung, möglicherweise ist das sogar auch ausgeschlossen, also da muss man sich einfach Gedanken machen. Und ja, ich sag mal, kaufen tut das im Zweifel dann auch keiner, weil ja, man weiß nicht, wie lange der andere noch lebt.
Das heißt, der große Unterschied zwischen Wohnrecht und Nießbrauch ist, das Wohnrecht ist gekoppelt an das Leben einer Person, der Nießbrauchgeber, und das Wohnrecht ist gekoppelt an das Wohnhaftsein in der Immobilie.
Ja, genau, also aber natürlich nicht an das Leben des Schenkers, sondern das kann man ja auch zeitlich befristen.
Wenn es ein unbefristeter Nießbrauch
ist. Genau, wäre. Aber dann wäre es an das Leben gekoppelt und bei dem anderen ist es an das Wohnen gekoppelt, genau, richtig.
Gibt es noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten, wenn der Wert der Freibeträge nicht ausreicht?
Ja, also unter Ehegatten zum Beispiel gibt es noch, ich sag mal, eine ganz, ganz spannende Sache. Das ist die sogenannte Güterstandschaukel. Das heißt also, wenn Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet sind.
Der gesetzliche Güterstand ist.
Der gesetzliche Güterstand ist. Das heißt, wenn man keinen Ehevertrag hat, dann ist man verheiratet im Rahmen der Zugewinngemeinschaft. Das ist in Deutschland mit Sicherheit der häufigste Fall. Und da ist es so, dass der Zugewinn, der während der Ehe entstanden ist, der unterliegt nicht der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, zum Notar zu gehen, eine Gütertrennung zu vereinbaren. Dann wird im Rahmen dieser Gütertrennung der Zugewinn ausgeglichen. Der muss letztlich von dem, der den Wert entwickelt hat, ausgeglichen werden. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, nur einer der Ehegatten hat, keine Ahnung, von seinen Eltern oder einer Erbtante oder sowas eine Immobilie geerbt. Dann gehört ihm diese Immobilie ganz alleine, aber die während der Ehe entstandene Wertentwicklung, ja, also der Wertzuwachs, der während der Ehe entstanden ist, der gehört am Ende beiden, weil es eben im Rahmen der Zugewinngemeinschaft rechtlich so vorgesehen ist. Und dann vereinbart man die Gütertrennung, dann muss dieser Zugewinnausgleich stattfinden und ausgeglichen werden.
Der oft nicht in Barmittel ausgeglichen werden kann, weil das Immobilienvermögen relativ hoch ist.
Genau, das heißt, am Ende lässt man dann den Ehepartner mit als Grundstückseigentümer eintragen und wechselt dann wieder zurück in die Zugewinngemeinschaft. Ja, und das kann man auch relativ zeitnah dann machen. Also das da gibt es jetzt keine Regularien, dass man da irgendwie Jahre warten muss, bis man wieder in den Güterstand der Zugewinngemeinschaft zurück muss. Und dieser Zugewinnausgleich, der unterliegt nicht der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Und damit hat man letztlich einen Teil der Immobilie steuerfrei auf den Ehegatten übertragen.
Ich muss nur zum Notar gehen, den Zugewinngemeinschaft einmal in Gütertrennung und dann paar Tage, eine Woche später von Gütertrennung in Zugewinn wieder umstellen.
Genau.
Und in der Zwischenzeit wird dann veranlasst, dass ich dann oder meine Frau im Grundbuch eingetragen wird, weil ich den Zugewinn ausgleichen muss, aber den ich im Bar kann.
Genau, das ist zutreffend. Und ja, und dadurch werden eben auch keine Freibeträge tangiert oder sowas. Ne? Also man nutzt jetzt nicht irgendwie einen Teil seiner Freibeträge dadurch.
Und das ist aber gängige Praxis. Also das ist tatsächlich, das wird gelebt so.
Genau, das ist gängige Praxis, das wird so gelebt, lohnt sich natürlich nur, wenn man, ich sag mal, Immobilien oder Vermögen insgesamt über den Freibeträgen hat und das nicht anderweitig irgendwie gemacht werden kann, weil natürlich auch dieser Ehevertrag, der da geschlossen werden muss, der kostet natürlich beim Notar auch entsprechend Geld und das ist jetzt auch keine günstige Angelegenheit. Aber ja, also es ist gängige Praxis.
Und da ist auch der Wert egal. Das heißt, ich habe die Villa am Starnberger See für 25 Millionen Euro.
Also ich kenne jetzt keine Villa am Starnberger See für 25 Millionen Euro, aber ja, völlig, völlig richtig. Der Wert ist egal.
Wahnsinn. Welche Möglichkeiten haben wir denn darüber hinaus, neben der Güterstandschaukel?
Naja, also wir haben noch die Möglichkeit der Schenkung unter Auflage. Das heißt also, man kann, ich sag mal, je nachdem, also wenn man jetzt eine Immobilie hat und man hat irgendwie noch Barvermögen oder sowas, und man hat jetzt zwei Kinder und der eine bekommt die Immobilie, der andere kriegt das Barvermögen. Das Barvermögen ist aber nicht gleichwertig zur Immobilie, man möchte aber beide Kinder letztlich gleich behandeln. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ich habe eine Immobilie, die ist 600.000 Euro wert, und ich habe noch 200.000 Euro Barvermögen. Das heißt, in Summe habe ich 800.000. Ich schenke dem einen Kind die Immobilie für 600.000 Euro und dem anderen Kind die 200.000 Euro. Ich mache aber zur Auflage, dass das Kind, was die Immobilie bekommen hat, 200.000 Euro an das Geschwisterkind auszahlen muss. Und wenn ich das zur Auflage im Rahmen der Schenkung mache, dann wird bei der Immobilie werden die 200.000 Euro abgezogen und bei dem anderen Geschwisterkind werden die 200.000 Euro hinzugerechnet. Und da gelten dann die Verwandtschaftsverhältnisse von mir als Schenker zu den einzelnen Kindern. Also es wird nicht so gesehen, als wenn die 200.000 Euro von dem einen an das andere Kind oder so geschenkt wird, sondern am Ende ist es tatsächlich so, dass die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem Schenker und dem einzelnen Kind gilt, auch wenn.
Somit hat jeder 400.000 Freibetrag
Genau.
und somit wäre, obwohl das die Immobilie 600 wert hat, steuerfrei.
Genau. Und somit wäre es steuerfrei. Ich hätte meine 800.000 Euro Immobilienvermögen steuerfrei übertragen. Ich habe meine Kinder auch noch gerecht behandelt, weil ich beide mit den gleichen Werten bedacht habe. Und ja, das ist also auf jeden Fall eine angenehme Möglichkeit
Gestaltung.
zur Gestaltung. Ja. Und die
Also wir
kommt auch
hatten.
in der Praxis sehr, sehr häufig vor. Gerade kommen diese Gestaltungen sehr häufig dann vor, wenn ein Ehegatte gestorben ist und dann haben wir untereinander so eine Erbengemeinschaft, ne? Also zwei Kinder und die Ehefrau dann häufig oder so. Und dann ist da Immobilienvermögen da und dann haben wir irgendwie ganz krumme Prozentsätze zwischen den einzelnen Personen, je nachdem, ob die Ehefrau vorher am Haus schon beteiligt war oder nicht. Und dann kommt es dann häufig vor, dass die sagt, okay, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange ich noch lebe. Ich habe jetzt diese eine Immobilie, die übertrage ich jetzt an ein Kind. Aber ich will natürlich, dass das andere Kind auch was bekommt. Und dann ist das eine sehr, sehr häufige Gestaltungsmöglichkeit, dass man diese Schenkung unter Auflage macht.
Dann hat, also wir hatten jetzt die Güterstandsschaukel und die Schenkung unter Auflage. Haben wir noch irgendwas?
Naja, und dann haben wir noch die Möglichkeit der teilentgeltlichen Schenkung. Also man kann darüber nachdenken, dass man sagt, okay, also vollentgeltlich ist natürlich der klassische Verkauf, aber auch teilentgeltlich geht, ne? Also das heißt, ich habe eine Immobilie, die einen Wert hat von 600.000 Euro und ich sage zu meinem Kind, pass mal auf, wir haben nur 400.000 Euro Freibetrag, du musst mir noch 200.000 Euro bezahlen. Ja, dann wird das entsprechend aufgeteilt und dann hab ich am Ende trotzdem nur 400.000 Euro verschenkt und die anderen 200.000, wenn das Haus vielleicht nicht beliehen ist oder sowas, die sollte ich auch relativ einfach, also es sei denn, ich jetzt bin jetzt noch Schüler oder Student oder sowas,
Oder minderjährig.
da kommen wir ja dann gleich auch noch zu. Genau, dann ist das schwieriger, aber ich sag mal, wenn ich jetzt einen normalen Verdienst habe, dann sollte ich wahrscheinlich die 200.000 Euro auch relativ gut und einfach bei der Bank bekommen, weil ich sag mal, der Beleihungswert ist ja trotzdem irgendwie 600.000 abzüglich deren Abschläge, die da vornehmen. Aber ich sag mal, die 200.000 Euro sollten relativ leicht beliehen werden. Und dann habe ich die Möglichkeit, das eben für 200.000 Euro meinen Eltern abzukaufen oder ne, und diese Möglichkeit habe ich auch. Dann habe ich letztlich eine sogenannte teilentgeltliche Schenkung.
Minderjährige. Hab's gerade kurz angestimmt. Schenkung an minderjährige Kinder.
Genau, also
Wie?
da muss man einfach darauf achten, da ist einfach die Besonderheit, im Steuerrecht gibt es da eigentlich keine. Ne? Also das Kind hat die Freibeträge ab dem ersten Tag, seitdem es auf der Welt ist. Aber zivilrechtlich ist das natürlich immer schwierig, weil wenn ich eine Immobilie verschenke, dann ist das nicht wie Bargeld. Bei Bargeld kann ich meinem Kind einfach Bargeld schenken, weil es gibt keine Pflichten bei Bargeld, sondern das ist eine reine Bereicherung, ohne dass es einen Nachteil für das Kind gibt. Bei einer Immobilie sieht das anders aus. Bei einer Immobilie habe ich immer das Risiko, dass dort Kosten anfallen. Die Immobilie muss instand gehalten werden, da muss Grundsteuer bezahlt werden, da fallen einfach Kosten an. Und da sieht das Recht es halt einfach so vor, dass bei Übertragungen an minderjährige Kinder, dass das Familiengericht da zustimmen muss. Ja, und da muss man einfach, ja, ich sag mal, sich Gedanken zu machen und da muss einfach klar sein, dass das nicht einfach so geht. Man geht nicht einfach zum Notar und sagt, okay, mein dreijähriges Kind kriegt jetzt irgendwie ein Haus geschenkt. Sondern,
zumal ja jeder, der in so einem Geschäft verwickelt ist, ja auch unterschreiben muss.
Genau, also ich könnte natürlich dann trotzdem für mein Kind unterschreiben. Aber wie gesagt, das muss über das Familiengericht laufen, weil das ist zustimmungspflichtig. Und ich sage mal, das ist so die Besonderheit bei minderjährigen Kindern, dass es im Steuerrecht eigentlich keine Unterscheidung gibt. Also ich habe alle Freibeträge, die gelten mir ab dem ersten Lebenstag. Aber eben zivilrechtlich muss man da einfach vorsichtig sein, sollte sich da auf jeden Fall im Zweifel vorher rechtlich beraten lassen und nicht einfach zum Notar stiefeln und sagen, jetzt übertrage ich das mal an mein dreijähriges Kind, sondern da muss man einfach sich im Klaren drüber sein.
Wir haben jetzt im Allgemeinen von Immobilien gesprochen, ob es vermietet ist oder selbstgenutzter Wohnraum, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Aber gibt es denn bei der selbstgenutzten Immobilie Ausnahmen oder Besonderheiten?
Ja, da spielst du bestimmt auf das sogenannte Familienheim an, ne?
Richtig.
Ja, also da gibt es Besonderheiten bei der Schenkung. Und zwar, wenn der Ehegatte dieses Haus, das man selbst bewohnt, geschenkt bekommt und er das ebenfalls selbst bewohnt, dann ist das grundsätzlich steuerfrei. Und da gibt es auch keine Größenbeschränkungen oder Wertbeschränkungen oder sowas. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Ehegatte dieses Haus ebenfalls 10 Jahre selbst bewohnt. Ausnahmen gibt es da natürlich auch. Ich sage mal, nehmen wir mal an, der Partner ist jetzt, keine Ahnung, 88 Jahre alt und die Ehefrau ist 68 Jahre alt und deswegen sagt er, pass auf, ich will dir das schon schenken, damit das alles geregelt ist, weil ich glaube, ich werde die nächsten 2 Jahre vielleicht nicht mehr überleben. Dann ist das schon geregelt, aber du bist noch jung genug, du kannst da drin wohnen und nach 7 Jahren stellt dann die Ehefrau fest, nachdem der Partner dann am Ende gestorben ist, dass sie das nicht mehr selber bewohnen kann, weil sie selbst nicht mehr in der Lage ist, alleine zu wohnen und muss dann zwangsweise in ein Altersheim ziehen oder sowas, dann wäre das unschädlich. Aber wenn sie sich entscheidet und sagt, 3 Jahre später, ich habe jetzt einen neuen Partner kennengelernt und der hat aber gar keine Lust, mit mir in dieses Haus einzuziehen und ich ziehe da jetzt aus und wir ziehen gemeinsam in eine andere Wohnung oder sowas, also dann ist das aus freien Stücken erfolgt. Und wenn sie dann dort auszieht und die Immobilie verkauft oder vermietet, dann würde diese Steuerfreiheit am Ende nicht greifen. Also dann würde das rückwirkend geändert und das Familienheim würde steuerpflichtig werden. Aber ich sag mal, wenn sie entweder länger als 10 Jahre noch drin wohnt oder wegen eines wichtigen Grundes an der Selbstnutzung gehindert ist, so ist es letztlich dann formuliert im Gesetz, dann ist das Familienheim bei der Schenkung an Ehegatten steuerfrei.
Jetzt hast du es gerade nochmal gesagt, das ist nur ein Thema unter Ehegatten, nichts mit Kindern.
Genau, also das ist bei Schenkung nur ein Thema unter Ehegatten. Im Fall des Vererbens gilt das auch für Kinder. Aber das ist ja jetzt heute nicht unser Thema. Wir werden noch einen eigenen Podcast zum Thema Vererben machen. Da werden wir dann nochmal im Detail drauf eingehen. Aber man kann sich merken, bei zu Lebzeiten verschenken gilt die Steuerfreiheit beim Familienheim nur bei Schenkung unter Ehegatten.
Okay. Damit würde man ja Freibeträge gar nicht angreifen.
Genau.
Aber tu mir nochmal den Gefallen und geh nochmal kurz auf die Freibeträge ein, dass jeder auch nochmal weiß, wo wir aktuell stehen oder vielleicht, wie es sich auch entwickelt. Das ist einfach nochmal kurz.
Genau, also bei den Freibeträgen ist es aktuell noch so, dass die Ehegattenfreibeträge bei 500.000 Euro liegen, bei den Kindern bei 400.000, bei Enkeln bei 200.000 und bei allen anderen bei 20.000 Euro. Aktuell ist es in der Diskussion, ob möglicherweise ab dem Jahr 2023 diese Freibeträge angehoben werden. Im Gespräch sind Anhebungen von bis zu 25%. Das entscheidet sich vermutlich in den nächsten Tagen. Und da werden wir einfach, ja, werden wir genaueres hören.
Das war jetzt in Bezug auf die Freibeträge. Und ich kann mich erinnern, es gibt aber auch das bei der Besteuerung auch verschiedene Klassen. Wir haben es ja mal kurz angestimmt. Geh mal bitte noch auf diese Steuerklassen kurz ein.
Genau, also diese Steuerklassen sind nicht so wie, oder diese Steuersätze und Steuerklassen sind nicht so, wie wir sie kennen aus der Einkommensteuer, sondern bei den Steuerklassen, also da wird letztlich qualifiziert zwischen dem Verwandtschaftsgrad des Schenkers und des Beschenkten. In die Steuerklasse 1 zum Beispiel fallen da eben die Ehegatten und die Kinder. Und dann gibt es diese gestaffelten Steuersätze. Die sind auch nicht ganz so gleichmäßig, wie wir es aus der Einkommensteuer kennen. Da ist es ja ein zusammenhängender, gleichbleibender, progressiver Steuertarif. Und hier haben wir es tatsächlich in Staffelungen. Also da gibt es unterschiedliche Steuersätze in zwei verschiedene Arten. Letztlich einmal unterteilt zwischen den Steuerklassen 1, 2 und 3. Da unterscheiden die sich schon in der Höhe und dann ist es noch abhängig vom Wert, der verschenkt wird. Und da haben wir insgesamt gestaffelte Steuersätze zwischen 7% und 50%, abhängig zum einen eben vom Wert und abhängig zum anderen von der Steuerklasse 1, 2.
Und je höher der Wert der Immobilie ist, desto höher wird auch der Wert sein oder der Besteuerungssatz sein.
Genau. Genau. Und okay. Da gibt es eben ganz klare Stufen. Das heißt, wenn man tatsächlich 1 Euro der Stufe überschreitet, dann rutscht man in die nächsthöhere Wertstufe. Es gibt zwar so Härtefallregelungen, so einen Härteausgleich, damit das so ein bisschen abgefedert wird, dass eben nicht man von 7 auf den nächsthöheren Steuersatz oder sowas fällt, weil das da einfach ein klarer Sprung wäre, um das Ganze so ein bisschen abzumildern, gibt es da diese Härteausgleichsregelungen, aber ich sag mal, die mildern es halt nicht so weit ab, dass man dann am Ende nur 7,1% zahlt, sondern
trotzdem seine Steuerlast hat.
Genau.
Nico, sehr spannendes Thema, wichtiges Thema. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier wieder dabei warst beim Podcast von Makler Mikro und bedanke mich ganz recht herzlich bei dir.
Ja, danke Andi, dass du mich wieder dafür eingeladen hast und dass wir diesen Podcast hier zusammen machen konnten.